Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen und staune, dass so viele da sind. Denn ich komme gerade von Süddeutschland und meine Studentenkreise waren sehr gelichtet, eher halbiert. Und auch ich selbst bin dankbar, dass ich heute Morgen überhaupt hier stehe. Denn vor 2 Wochen hatte mich diese Grippe auch niedergestreckt. Wenn ich aber unser heutiges Thema nehme, Thema Israel, dann denke ich, dass solche Grippe, auch wenn sie sehr brutal zuschlagen kann, doch eine Kleinigkeit ist im Vergleich zu dem, was einem sonst begegnen kann. Es soll heute um Sacharja 2 gehen. Sacharja 2, einer der ganz späten Propheten im Alten Testament. Und da heißt es, Sacharja 2, Vers 12, so spricht der Herr der Heerscharen, so spricht Gott, wer euch, Israel, antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer euch antastet, der tastet etwas an, was für Gott unendlich wertvoll ist. Unendlich wertvoll. Und dann muss ich daran denken, in welcher Zeit wir gerade leben. Wir haben eine Zeit des Gedenkens vor 70 Jahren, gut 70 Jahren, am 27. Januar, wurde das Lager Auschwitz befreit. Und wer Bilder dieser Befreiung gesehen hat, was da so los war, schreckt eher etwas zurück beim Ausdruck Befreiung. Denn das, was da los war, ja, es ist eigentlich unfassbar, wie Menschen, wie unsere eigenen Vorfahren das anderen Menschen überhaupt antun konnten und dann auch noch jüdischen Menschen dem Augapfel Gottes. Wie kann so etwas sein? Und dann ist man in der heutigen Zeit mitten in diesem Gedenken und auch einer tiefen Dankbarkeit, dass wir 70 Jahre hier in unserem Land Frieden hatten. Und blickt nach Frankreich, der gleiche Januar 2015, und es werden in einem jüdischen Supermarkt jüdische Menschen ermordet. Und der Terrorismus ist plötzlich da vor der eigenen Haustür. Gestern wurde in Bremen, gab es da Probleme. Vielleicht wisst ihr, dass in Frankreich nicht nur viele jüdische Menschen leben, mehr als, ich meine, Richtung 500.000, aber dass wegen Antisemitismus eine Auswanderungswelle begonnen hat. Zurück nach Israel, weil man dieser Bedrohung entweichen will. In was für einer verrückten Zeit leben wir? Und wie soll man das alles einschätzen? Wie bringe ich das mit Gott in Verbindung? Wo war Gott im Holocaust? Wo ist Gott, wenn jetzt wieder Antisemitismus wütet, mehr und mehr? Und wie bringe ich das alles zusammen? Mir ist da vieles zu groß. Zu groß. Ich beschäftige mich damit, seit ich Jugendlicher war, noch fast Kind war, hat mich immer wieder begleitet, dieses Thema. Und je länger und je mehr, ja, merke ich, dass diese Zusammenhänge schwer zu verstehen sind. Aber was zu verstehen ist, und da möchte ich heute hin, wie ist das mit dem Verhältnis von Gott zu seinen Kindern, zu seinem Volk? Wie ist dieses Verhältnis? Ich habe da einen ersten Punkt geschrieben. Von Gott erwählt, das macht Kinder Gottes, das macht Menschen wertvoll. Wertvoll. Das ist so wunderbar, wenn Gott nicht nur hier in Sacharja 2, sondern auch schon bei Mose in 5. Mose 32, Vers 10 zu Israel sagt, du bist mein Augapfel. Du bist mir so wertvoll wie ein Augapfel. Was ist ein Augapfel? Pupille. Damit sehe ich. Es gibt in meiner Erinnerung tiefe Momente des Erschreckens, wenn mir etwas ins Auge sollte. Und zwar nicht nur eine Kleinigkeit, so eine Fliege oder etwas, sondern wenn ich in Gefahr war, dass mir zum Beispiel ein Ast ins Auge geht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, so etwas. Und ein tiefes Erschrecken, denn das würde mich mein Augenlicht kosten. Etwas, was ganz, ganz wertvoll ist, das ist der Augapfel. Und das ist unersetzlich. Unersetzlich. Das ist Israel, das sind seine Kinder für Gott. Etwas unersetzlich, unermesslich Wertvolles. Da ist der heilige Gott und für ihn sind Menschen wertvoll. Wertvoll. Das ist das, was am Anfang der Geschichte Israels steht und was sich durchzieht. Wir sind Gott wertvoll. Es ist immer wieder unfassbar, wenn wir dann im 5. Buch Mose im 7. Kapitel lesen. Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Was für eine Auszeichnung, für eine Ehre. Das ist so, wie wenn du einen Adelstitel bekommst. Aber noch viel, viel mehr. Dich hat Gott ausgewählt. Unter diesen allen vielen Völkern. Warum? Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wärt, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid vielmehr das kleinste und unbedeutendste unter allen Völkern. Da gab es offenbar nichts, wo Gott hätte anknüpfen können. Das ist so ganz anders als wir Menschen, oder? Wenn ich einen Menschen für mich erwähle, in Anführungszeichen, wenn ich ihn mehr kennenlernen möchte, Beziehung zu ihm haben möchte, dann knüpfe ich doch an etwas an. Sympathisch, interessant, hilfreich für mich oder was immer auch. Hier steht, Gott fand keinen Grund, dass er da anknüpfen konnte, sondern weil der Herr euch liebt und weil er auf den Eid achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt aus Ägypten. Daran sollt ihr erkennen, der Herr, dein Gott, ist der einzige Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach tausenden Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Weil er dich liebt. Erster Grund. Weißt du, warum Gott dich liebt? Schwierig, oder? Unfassbar und ganz, ganz wunderbar. Dieser Gott trifft die Entscheidung für einen Menschen. Ich liebe dich. Und dann steht hier, um den Schwur, den Eid, den Bund zu halten, den er geleistet hat. Gott hat sich festgelegt, ich gehe mit dir, Israel, eine Beziehung ein. Ich verpflichte mich dir. Ich sage dir meine Treue zu. Ich sage dir meine Barmherzigkeit zu. Ich sage dir zu, dass du für mich wertvoll bist. Menschen versprechen sich ja viel. Was sie dann halten, ist manches Mal eine andere Frage. Aber wenn Gott sagt, ich lege mich auf dich fest. Dann brauche ich nie mehr zu zweifeln, dass Gott das irgendwie zurücknehmen könnte. Ich habe, wenn man dann die Geschichte Israels durchgeht, was erst das Volk und das, der Staat Israel, Altes Testament, aber auch noch Zeit Jesu, so durchgemacht haben. Und wenn man die weitere Geschichte der Juden nimmt, durch Zeiten wie das Mittelalter, auch hier in unserer Gegend hindurch, mit Verfolgungen und was da alles war, bis hin eben in unsere Zeit, so alles betrachtet. Wie oft hat sich da dann die Frage gestellt, wo ist dieser liebende Gott? Wo ist dieser liebende Gott? Und wenn man dann Zeugnisse selbst aus dem Konzentrationslager hört, wie Juden zum Beispiel auch in Auschwitz miteinander Gott gelobt haben, weil sie wussten, dieser Gott hat uns erwählt und dieser Gott liebt uns, dann kann man nur staunen. Das ist so im wahrsten Sinne des Wortes durchtragend, wenn Gott Menschen erwählt hat und wenn Gott sich auf Menschen festgelegt hat, dass das jeglichen menschlichen Horizont sprengt. Ist das die größte Kraft, die es gibt in dieser Welt, diese Liebe Gottes zu seinen Kindern? Gott hat aus seiner freien Wahl Menschen geliebt und erwählt. Von Gott erwählt, Gott streitet für Israel. Ich lese uns nochmal Zacharja 2, Vers 12. So spricht der Herr der Heerscharen: Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und dann heißt es weiter, ja, jetzt hole ich mit meiner Hand zum Schlag gegen sie aus, sodass sie eine Beute ihrer eigenen Knechte werden. Und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich gesandt hat. Machst du mal bitte das Schaubild, Andreas? Wo sind wir in der Geschichte Israels? Ihr habt hier vorne den König David, der ist meistens recht bekannt. Wir haben eben, was Hermann gelesen hat, aus der Zeit Salomos gehört. Da haben wir ein Königreich, ein geeintes Reich Israel, das dann in zwei Linien, Nordreich Israel und Südreich Juda, aufgespalten wird. Und immer wieder in dieser Zeit auch Kriege, Bedrückung, Gericht über dieses Volk. Und dann kommt dieses Nordreich Israel nach Assyrien, Deportation, Ende des Reiches. Und dann kommt das Südreich Juda nach Babylon, Ende des Reiches. Aber immer wieder hat Israel erlebt, wie Gott für dieses Volk gekämpft hat, eingetreten ist. Wir sind hier am Ende dieser Geschichte. Wo ist der? Wir sind hier. Da war das Volk nicht nur nach Babylon geführt worden, sondern Gott hat eingegriffen und hat das Volk wieder zurückgebracht nach Juda, nach Jerusalem. Wie ist das möglich, wenn eine Weltmacht dich in den Klauen hat, dass sie dich wieder loslässt? Da war Babylon, das wissen viele von euch, Nebukadnezar, der das Volk deportiert hat, Und Gott schickt einen Retter, Kyrus. Und der besiegt Nebukadnezar und lässt das Volk wieder gehen. Immer wieder hat Israel erlebt, wie sein Gott ganz konkret für sein Volk eingreift und dieses Volk wieder rettet. Das ist nur ein ganz kleines Spotlight, was wir jetzt gemacht haben, wenn wir die ganze Geschichte durchgehen, hier Altes Testament durch. Immer wieder befreit Gott sein Volk. Er hat das versprochen. Und das, was Gott verspricht, hält er. Hoffnung Israels bis heute. Gott wird eingreifen. Danke, Andreas. Machst du es wieder? Es gibt wunderschöne Verse im Buch Jesaja hierzu. Und meistens beziehen wir Christen die erstmal auf uns. Aber wenn ich die Geschichte Israels nehme, werden diese Verse für mich noch viel, viel lebendiger. Da heißt es in Jesaja 43, jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Das wird Israel zugesprochen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich. Kusch und Seba gebe ich für dich. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Das ist eine Sache, wenn ich diese Worte höre, wenn es mir gut geht. Es ist eine andere Sache, wenn ich durchs Wasser und durchs Feuer gehe. Es ist eine Sache, wenn es in meinem Leben drunter und drüber geht. Es ist eine andere Sache, wenn ich diese Worte in die Geschichte des Volkes Israel und der Juden stelle. Wie konnte dieses Volk überleben bis heute? Ist euch bekannt, dass Hitler nicht nur 6 Millionen Juden umbringen wollte, sondern dass seine Pläne wesentlich größer waren? Die Zahl liegt irgendwo bei 11 bis 12, was er geplant hatte. 11 bis 12 Millionen. 6 Millionen ist immer noch ungeheuerlich. Und doch steht hier, wenn du durchs Feuer gehst, werde ich bei dir sein. Ich staune, wie Holocaust-Opfer mit der ganzen Sache umgehen. Und wer dieses Thema vertiefen möchte, der sollte lieber solche Leute fragen, die sich damit wirklich auskennen. Ich stehe nur irgendwo staunend davor, wie du dann, wenn du auf diese Art und Weise durchs Feuer und durchs Wasser und sonst etwas gehst, wirklich noch sagen kannst, das ist mein Gott. Ein dritter Punkt, von Gott erwählt, das verpflichtet. Das verpflichtet. Von Juden war schon zu hören, es ist nicht einfach, Gottes erwähltes Volk zu sein. Oder es ist nicht einfach, von Gott geliebt zu werden. Bei dieser Geschichte kein Wunder. Worum geht es? Die eine Seite, das haben wir vorhin in der Textlesung gehört, wird zum Beispiel auch in 5. Mose 6, Vers 17 und 18 ausgedrückt. Ihr sollt auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, genau achten. Du sollst tun, was in seinen Augen richtig und gut ist. Dann wird es dir gut gehen und du kommst in das prächtige Land, das der Herr deinen Vätern versprochen hat, hineinzuziehen und es in Besitz zu nehmen. Ihr seid mir treu, spricht Gott, und es wird dir euch in diesem Land gut gehen. Die eine Seite. Aber dann haben wir auch gehört, ja, und wenn sie Gott nicht treu sind, dann werden sie Strafe bekommen. Dann werden sie sogar das Land wieder verlieren. Machst du nochmal die Folie bitte, Andreas? Der Gipfel dieser Strafe ist hier. Hier. 586 vor Christus kommt Nebukadnezar und führt nicht nur das Volk ins babylonische Exil, sondern macht etwas völlig Ungeheuerliches zu diesem Zeitpunkt. Er zerstört den Tempel in Jerusalem. Er zerstört den Ort, den Gott erwählt hat. Diesen Ort hat sich Gott ausgesucht, so lesen wir im Alten Testament, dass dort Gottes Name wohnt, dass dort Gott wohnt, dass dort Gott zu finden ist. Und bei Israel, nicht nur hier, zu alttestamentlicher Zeit, auch zur Zeit Jesu, war diese große Sicherheit. Wenn Gott diesen Platz erwählt hat, wenn Gott dort wohnt, dann wird dieser Tempel immer stehen. Natürlich, Gott hat gesagt, ihr müsst vorsichtig sein. Ihr müsst mir treu sein. Dann bleibt ihr in diesem Land. Aber kann denn Gott so weit gehen, dass er seinen Wohnort zerstört? Preisgibt wegen der Sünde seines Volkes. Das ist letztendlich die Frage, ist dieser Gott eigentlich ernst zu nehmen? Kann Gott so weit gehen? Und Gott ist so weit gegangen. Ich finde diese Geschichte sehr, sehr eindrücklich. Habe auch das Glück, dass ich da archäologisch manches sehen durfte. Und staune, wie real Gott auf Sünde seines Volkes reagiert. Das ist kein Spiel. So ist Israel, danke, du kannst die Folie wieder. So ist Israel zwischen Verheißung und gleichzeitig Warnung lebend. Verheißung und Warnung. Manches Mal ist einem das im Alten Testament fremd. Geboten halten und allem drum und dran. Ich möchte euch mal eine andere Stelle lesen, die das vielleicht etwas deutlicher macht. 5. Mose 10. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, außer dem einen, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf allen seinen Wegen gehst? Und was fordert der Herr von dir, außer dass du ihn liebst? Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Merkt ihr diesen Doppelklang? Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, die mich auch ein Stück weit auf dem rechten Weg hält. Wenn ich diese Ehrfurcht vor Gott habe, das wird mich vor Sünde schon ein Stück weit bewahren. Ja. Und auf der anderen Seite, schon im Alten Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Manchmal ist das so ein fremder Gott scheinbar im Alten Testament. Nein. Das ist eine Liebesbeziehung mit dem Vater Jesu Christi. Gott hat sich nicht geändert. Das ist eine Linie, die durch die ganze Bibel geht. Ist euch bewusst, dass Gott im Alten Testament Vater ist? Vater. Also das hat doch fast das Neue Testament gepachtet. Das haben wir Christen gepachtet, Gott als Vater, oder? Nein, im Alten Testament ist Gott Vater. Jesaja 63, Vers 16. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von jeher wirst du genannt. Das ist der Vater Israels. Es gibt ein paar solche Stellen. Am schönsten finde ich, dass diese Vaterbeziehung ausgedrückt in Hosea 11, Vers 3. Da heißt es, ich lehrte Ephraim, also Israel, gehen und nahm ihn auf meine Arme. Das ist das Bild von einem kleinen Kind. Da ist der Vater, der dieses kleine Kind Israel, Kind lernt ungefähr mit einem Jahr gehen, beibringt, wie es zu gehen hat. Das ist ein wunderschönes Bild auch für Christsein. Das sind manchmal eher so ein paar stolpernde Schritte, und man fällt irgendwo dann auch mal hin. Aber Israel soll nicht dabei stehen bleiben, sondern ein Vater möchte nicht nur, dass sein Kind laufen lernt, sondern das Kind soll natürlich erwachsen werden. Und das ist genau diese Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und das ist genau der Weg, den Gott mit uns heute geht. Wenn du Christ wirst, ja, dann darfst du krabbeln. Und dann darfst du Milch trinken. Aber dann fängst du an zu laufen, bekommst das von Gott gelehrt, geistlich zu laufen. Und du wirst mündig und reifer. Du lernst diesen Gott immer mehr kennen und du wirst zu ihm in einer Vaterbeziehung stehen. Tiefe Ehrfurcht vor Gott, so wie man einen Vater ehrt. Und Liebe voller Vertrauen zu diesem Vater im Himmel. Das ist das, was wir an der Geschichte Israels auch lernen können. Ein Punkt, der mir hier auch sehr, sehr wichtig geworden ist, bei dieser Geschichte Israels, bei der ich immer wieder so vieles nicht verstehe, das ist das, was wiederum der Prophet Jesaja in Kapitel 42, Vers 8 schreibt. Da heißt es, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Ich überlasse die Ehre, die mir gebührt, keinem anderen, meinen Ruhm nicht die Götzen, den Götzen. Ich bin Jahwe. Ich bin der Gott, der dich rettet. Ich bin der Gott, der dich erlöst. Ich bin der Gott, der immer für dich da ist. Ich bin der Gott, der dich über alles liebt. Ich bin der Gott, der in deinem Leben wirkt. Ich bin der Gott, der alles für dich getan hat, indem ich meinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz habe gehen lassen. Das waren jetzt biblische Worte, die ich gesagt habe. Nichts anderes. Das ist Jahwe. Das ist unser Gott. Und dieser Gott lässt seine Ehre niemand anders. Auch das ist Geschichte Israels und das ist bis heute für uns Christen. Ihm allein gebührt die Ehre. Das singt sich so leicht, oder? Wir haben wunderschöne Lieder dazu. Das singt sich so leicht. Ich war am Donnerstag in Zürich, hatte da Unterricht und kam an die Stelle im Römerbrief. Durch euch, das ist ein alttestamentliches Zitat, wird mein Name, wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden. Das wäre jetzt auch ein Weg, den wir lange miteinander durchs Alte Testament gehen könnten. Seine Kinder sind dazu da, Gottes Namen groß zu machen, ihm Ehre zu machen mit unserem Leben. Anforderung, ich sehe das ganz stark als Verheißung. Was für eine Chance, was für ein neues Leben wird uns da angeboten. Gott will uns so verändern, dass wir seinem Namen Ehre machen können. Ich habe vorhin gefragt, was für einen Grund findet denn Gott, dass er einzelne Menschen liebt, überhaupt einen Menschen liebt. Jetzt frage ich, wie kann ich denn dazu kommen, dass ich Gott Ehre mache? Auch das nur, wenn er wirklich verändert, wenn er wirklich verändert und das Leben neu macht. Wie wenig ist für einen selbst möglich, aber wie viel ist möglich mit diesem Gott? Es gibt diesen schönen Vers, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, über Mauern springen. Bei mir gibt es viele Mauern in meinem Leben, wo ich tatsächlich nur mit meinem Gott drüber springen kann. Ich möchte schließen mit dem Punkt, von Gott erwählt, Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel. Da heißt es, Sacharja 2, ich gehe jetzt in den Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Ausspruch des Herrn. Juble und freue dich, Tochter Zion, also Jerusalem, Israel, denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. Ich würde jetzt sehr gern über Jerusalem und Gottes Gegenwart oder Nicht-Gegenwart mit zu euch sprechen. Ist heute nicht das Thema. Aber dieser Gedanke, was ist eigentlich das Ziel? Was ist das Ziel? Es soll eine Zeit kommen, da wohnt Gott mitten unter seinem Volk. Mitten unter seinem Volk. Da haben wir jetzt hier Gottesdienst. Und Gott hat keine Mühe mehr, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dass er sich hier neben den Daniel setzt und mit uns feiert. Paradox, ich weiß. Aber das ist dieser Zustand. Gott mitten unter uns, also da sind wir wirklich verändert. Denn das muss ja zueinander passen, oder? Salopp gesagt, wie soll Gott uns denn ertragen, solange wir Sünder sind? Gott wird uns völlig verändern. Völlig verändern. Dann, wenn wir ihm gegenüberstehen. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. 1. Johannes 3, Vers 2. Dann werden wir wirklich umgewandelt werden. Wie schön wird das sein, Gott als Nachbarn zu haben. Und das ist ja viel zu klein ausgedrückt, oder? Es ist ja nicht nur der Nachbar, sondern Gott wirklich mitten unter uns. Da werden wir eine Ausrichtung haben, eine Ausrichtung. Da werden wir uns nicht mehr mühen, Sorgen und sonst etwas, sondern er wird die Mitte sein. Da werden sich unsere Gedanken um ihn bewegen. Da werden unsere Gefühle sich um ihn bewegen. Und da werden wir nur noch ihm gefallen. Da werden wir ihm ganz nahe sein. Es gab vor einiger Zeit eine Welle, die hieß so in die Richtung nah am Vaterherz Gottes. Das klingt schön, ja, aber das ist sehr, sehr wenig ausgedrückt im Vergleich zu dem, was es heißt, Gott wohnt in unserer Mitte. Das ist viel, viel mehr. Diese ganze lange Geschichte Israels mit seinem Volk und auch diese 2000 Jahre Christentum, Gottes Geschichte mit seiner Kirche und einzelnen Christen, die hat ein Ziel. Gott mitten unter uns. Freust du dich darauf? Das wird eine ganz neue Welt sein. Dahin möchte Gott. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater im Himmel, ich staune über deine Pläne von Anfang an. Du sagst, ich habe dich geliebt und ich habe dich erwählt. Du bist mein. Erst zu Israel und dann auch zu uns heute. Kann es nicht fassen. Du hast gesagt, lebe nach meinem Wort und es wird dir gut gehen. Das ist genau der Fall, wenn wir so umgestaltet werden von dir, dass wir das tun, was dir gefällt. Was für ein wunderbares Leben. Herr, du hast uns erwählt, dass wir dir Ehre machen, dass wir dir Ehre machen können. Herr, du hast uns so über alle Maßen beschenkt. Und ich danke dir, gerade auch in Zeiten, wo man viel Böses sieht oder erlebt, dass da eine glänzende Zukunft ist, wo du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder einen Vorgeschmack darauf gibst, an jedem Tag, auch hier im Gottesdienst, du bist in unserer Mitte, Herr. Dank sei dir. Amen.